Ihr Lieben, wenn ich so durch die Reihen schaue, dann liegt es mir auf der Zunge zu sagen, liebe Familie, liebe erweiterte Familie, liebe Gemeindefamilie. Ihr habt vorhin ja schon gehört, dass ich nicht nur derjenige bin, der heute sich an der Predigt versuchen wird, sondern auch Vater und Schwiegervater. Vater kenne ich ja schon. Schwiegervater kenne ich auch schon, sitzt auch hier im Raum. Aber selbst ein solcher zu sein, ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wir hatten gestern tatsächlich einen wunderschönen Tag mit Sonnenschein, bisschen kühl, aber ich denke, das ist legitim für einen Dezembermonat. Der muss ja nicht gleich mit 20 Grad herkommen, dann wäre es uns auch wieder nicht recht gewesen. Und ich finde es auch ganz klasse von euch als Gemeinde, dass ihr die Möglichkeit bietet, heute nach dem Gottesdienst noch zusammen sein zu dürfen in einem Potluck-Ambiente, wie ihr das immer macht, toll geschmückt, feierlich eingerichtet. Herzlichen Dank für diese Möglichkeit. Ich denke, ihr habt als Gemeinde auch ein Recht darauf, noch ein bisschen mehr zu erfahren, was das für eine Figur da vorne am Mikrofon ist, außer Vater und Schwiegervater. Ich bin vorhin draußen auch schon gefragt worden, bist du der Prediger? Ich sage, ja. Ach, du wirst mich aber nicht schimpfen. Sag ich, wie sollte ich? Ja, weil ich Prediger bin, versuche ich ja nicht jemanden zu schimpfen. Aber das sind immer die spannenden Begegnungen, wenn man zum ersten Mal in einer Gemeinde ist, die man vorher noch nicht kennengelernt hat. Da gibt es immer ganz spannende Erfahrungen zu berichten. Diese gehört mit Sicherheit dazu. Ja, ich bin von Haus aus Schwabe und gelernter Bankkaufmann. Eine spannende Kombination, wenn man Klischees bedienen möchte. Hatte die Möglichkeit, 16 Jahre Bezirksprediger sein zu dürfen, im Süden Deutschlands, in Bayern und Franken. Stationen waren Augsburg, Erlangen, Fürth, Nürnberg. Nürnberg ist übrigens nicht nur die Stadt mit diesen kleinen Würsten, sondern mit diesen großen Lebkuchen. Und mit den ganz tollen Lebkuchen, ich bin ja total überrascht gewesen, dass in einer Adventgemeinde Nürnberg mit Bratwürsten irgendwie kombiniert wird und die Stadt über die Bratwürste definiert wird. Finde ich klasse.
Hat nicht die Gemeinde gemacht,
sondern nur die Stadt. Also nur die Gemeinde, ja, ich pauschaliere das da gerne mal so ein bisschen. Ja. Also ich möchte dem so gegenhalten, Nürnberg, Stadt der Lebkuchen. Aber eigentlich kommen wir als Familie gar nicht aus Nürnberg. Wir erwähnen Nürnberg nur, weil es wahrscheinlich ja, für die allermeisten eine größere Chance gibt, Nürnberg auf der Landkarte zu finden, als unser kleines Städtchen, aus dem wir kommen, Herzogenaurach. Euch allen bekannt, ja? Aber zumindest der jüngeren Generation, ihr kennt Adidas, ihr könnt wahrscheinlich auch so ein Stück umgehen mit Puma. Und ja, die beiden namhaften Sportartikler haben ihre Welthauptsitze in Herzogenaurach, weil dort auch die Wurzeln sind. Dann gibt es noch für all diejenigen mit planetengetrieben umgehen, die Firma Schaeffler, auch so ein Global Player. Also ein bisschen was können wir da in dem kleinen Städtchen auch, nur wir können keine Bratwürste und Lebkuchen. Aber Sportschuhe, das können wir. Ja, wir sind als Familie heute auch hier im Gottesdienst. Meine Frau ist dabei, die Tochter, ja, die werden wir dann auch irgendwo hier ein Stück lassen. Unser jüngster Sohn ist hier, aber einen Sohn haben wir nicht mitgebracht, der ist zurzeit in Australien, Down Under. Da war die Anreise doch ein bisschen weit für gestern. So habt ihr ein bisschen eine Idee, wer hier vorne steht und zu euch spricht. Was mache ich zurzeit? Ich sagte vorhin, ich war 16 Jahre Bezirksprediger in den genannten Gemeindebezirken. Seit nunmehr gut 7 Jahren bin ich zuständig als Verantwortlicher für das Religionspädagogische Institut unserer Freikirche. Für Gesamtdeutschland, Norddeutscher Verband, Süddeutscher Verband, aber auch die Deutsch-Schweizer Vereinigung. Das Religionspädagogische Institut ist euch sicherlich bekannt, einem jeden von euch, oder nicht? Wahrscheinlich nicht, aber einigen. Ja, RPI, das sind die 3 Buchstaben, die für Religionspädagogisches Institut stehen. Wir sind diejenigen, die dafür Sorge tragen, dass es für den Bereich der Kindersabbatschule die entsprechenden Hefte und Materialien und Unterlagen gibt. Beispielsweise das Heft For You kommt vom RPI, die Schatzkiste, das Material Guckmal, Material für den Religionsunterricht, Relimax. Also wir sind sowas wie die Abteilung Kindersabbatschule und Religionsunterricht innerhalb unserer Freikirche in Deutschland. Zudem bieten wir auch Ausbildungswochenenden an für all diejenigen, die in diesen Bereichen mitarbeiten. Und neuerdings auch für diejenigen, die Interesse haben an Familiendiakonie. Das ist unser neuestes Standbein, was wir auch gerne stärken möchten. Ihr habt ja hier in NRW dieses Jahr schon angekündigt, aber für 2016 anstehend das Jahr der Familie. Und das ist auch für uns ein ganz wesentlicher und wichtiger Aspekt in unserer Arbeit, diesen Part unseres Wirkens stark zu machen und auch hier ja, in den Gemeinden dafür Sorge zu tragen, dass eben qualifizierte Personen hier tätig sein können für und mit Familien. So viel dazu. Ich möchte euch gerne hineinnehmen in die Predigt mit einem Erlebnis, das noch nicht allzu lange zurück ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr mit der Bibel umgeht. Wir hatten heute früh ja in dem Bibelgespräch die Situation, da wurde es ja schon auch angekündigt, ich habe gehört, sagtest du, dass für manche von euch das ein schweres Thema ist. Und vielleicht ist für manchen von uns auch die Bibel an sich ein schweres Thema. Ein schwieriges Buch ab und an. Und man fragt sich so, wie kommt jetzt dieses alte, uralte, steinalte Buch, das ja hunderte von Jahren alt ist, tausende von Jahren alt ist, hinein in mein Leben? Du hast es erwähnt heute früh, stellt Fragen zum Leben. Was hat das, was ihr da lest, mit euch heute, mit eurem Leben heute zu tun? Versucht das relevant zu machen. Wir können uns bemühen, indem wir die Bibeltexte lesen, indem wir zu diesen Texten Fragen stellen, indem wir versuchen, Parallelen zu ziehen, indem wir Begriffe entdecken, die uns heute noch was sagen. Und manches Mal passiert es aber auch ganz anders. Manches Mal, da kommt dieses Buch mit seiner Botschaft mitten hinein in das eigene Leben. Und meistens dann, wenn du gar nicht damit rechnest. Wenn du es gar nicht auf dem Schirm hast. Eigentlich wollte ich an diesem Nachmittag nur mal kurz schnell zum Discounter. Eigentlich wollte ich ganz schnell wieder draußen sein, weil ich eigentlich nur eine Kleinigkeit gebraucht habe. So ein bisschen Marschverpflegung für unterwegs, weil ich gerade am Losfahren war. Dachte ich, ach, fährst du schnell auf den Parkplatz, gehst du rein, greifst ins Regal, legst das Gekaufte aufs Band, bezahlst und bist wieder weg. Eigentlich eine Sache von 3-4 Minuten. Eigentlich. Ich war auf dem Parkplatz. Ich war auch drin im Discounter. Ich war auch am Regal. Ich habe auch all das, was ich mitnehmen wollte, genommen, habe es aufs Band gelegt und wartete an der Kasse. Und eigentlich müsste das jetzt ganz schnell geschehen sein, dass ich auch wieder draußen sein konnte. Eigentlich. Sollte das schnell gehen. Aber ihr wisst es vielleicht aus eigenem Erleben, wie das ist mit diesem eigentlich. Eigentlich gehst du davon aus, dass die kürzeste Schlange an der Kasse die schnellere ist. Eigentlich müsste das funktionieren, oder? Aber normal ist, dass genau dann, wenn du drankommst, das Papier alle ist. Oder du stellst dich irgendwo in der Schlange an und denkst, eigentlich müsste das jetzt schnell gehen. Bis dann vorne an der Kasse einer steht und da ein Schild trägt, auf dem steht, heute ist mein erster Tag. Und dann ist mit eigentlich müsste das schnell gehen auch nicht mehr so schnell und zügig. Und so ging es mir an diesem Tag auch, als ich da an der Kasse stand und dachte, ja, eigentlich wollte ich jetzt schon wieder draußen sein. Eigentlich wollte ich auf der Autobahn sein jetzt. Und jetzt stand ich immer noch da. Und das Groteske an der Situation war, da war vor mir eine Frau mit zwei kleinen Kindern. Jetzt waren die nicht so schön brav, die hatten auch keine Sitzkissen, auf denen sie setzen konnten, sondern die waren so richtig quirlig. Das eine Kind war bei der Mutter und das andere Kind irgendwo an der Truhe hat sich noch einen Joghurt geholt oder ein Eis oder ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall war die Mutter an der Kasse irgendwie überfordert mit dieser Situation, zahlen zu müssen, zwei Kinder irgendwie unter den Hut zu kriegen und das Ganze irgendwo so friedlich über die Runde zu kriegen. Und ich habe gemerkt, wie so langsam der Puls steigt und der Blutdruck und der Blick auf die Uhr, wie ihr das nachher vielleicht auch machen werdet, wann kommt er endlich zum Ende, wir sind noch zum Potluck da eigentlich, wollen wir doch was essen, eigentlich dachten wir, das ist, naja. Und ich dachte, eigentlich müsste doch die Frau jetzt endlich fertig sein mit Bezahlen. Und plötzlich war sie weg, weil sie war wieder im Discounter unterwegs und hat ihre Kinder eingesammelt. Aber eine andere Kasse hat nicht aufgemacht. Ihr wisst, wie das ist, deswegen ist der Discounter ein Discounter. So ging das ein paar Minuten und ich dachte, hat denn diese Frau das nicht drauf, ihre Kinder im Griff zu haben? Das darf doch wohl nicht wahr sein, das sind doch nur zwei. Und ich merkte, wie ich immer mehr erregt wurde und dachte, ja, jetzt, ich glaube, ich lege jetzt alles einfach irgendwo wieder zur Seite und gehe einfach raus, weil eigentlich wollte ich ja schon längst weg sein. Irgendwann war es dann soweit, ich durfte bezahlen. Aber so jetzt wie so eine Spieluhr so aufgetreten hat, zack, raus zum Auto. Ja, denkst du, eigentlich hätte das schnell gehen müssen von der Kasse zum Auto. Ich habe das Auto ja schon gesehen. Das stand ja genau da vor mir. Aber vor mir stand auch diese Frau. Diese Frau mit diesen beiden Kindern, die dieses eigentlich müsste es schnell gehen ja krass verhindert hat. Durch ihr Unvermögen, ihr Erzieherischeres, aber auch, das gibt's auch nicht. Jetzt steht die auch noch vor mir und ich komme nicht raus aus der Türe. Warum komme ich nicht raus? Weil sie mir so einen Zettel mitten ins Gesicht hält. Und ich denke, nicht schon wieder. Jetzt hat sie mich doch an der Kasse schon blockiert und jetzt stellt die sich mitten in den Weg. Ich will doch nur zum Auto. Was soll ich jetzt mit so einem Kassenzettel mitten im Gesicht? Das eigentlich Schlimme war dann, sie hat mich angesprochen. Eigentlich rechnest du damit gar nicht. Sie hat mich regelrecht angeschrien. Sie schrie mich an auf Englisch mit nur zwei Wörtern, mit diesem Zettel in der Hand. Help me! Helfen Sie mir. Help me. Ich dachte, boah, ich helfe dir gleich. Jetzt stehe ich schon hier gefühlte zwei Stunden hinter dir in der Schlange und jetzt helfe ich dir noch hier. Wo kommen wir jetzt hin? Kinder nicht im Griff, nicht zahlen können und jetzt noch den Weg blockieren. Help me, please help me. Bis ich geschnallt habe, was die gute Frau von mir will. Das hat schon gedauert. Aber sie wollte nichts anderes, als dass ich die Ziffernfolge in ihr Handy eintippe, um das Guthaben aufzuladen. Die hatte sich an der Kasse gerade Handyguthaben gekauft, war aber nicht in der Lage, das einzutippen. Help me, please help me. Ich dachte, ja, Kinder kann sie nicht erziehen, Handy kann sie nicht aufladen. Was kann die Frau überhaupt? Also ich oute mich da einfach, ne? Ihr braucht gar nicht so grinsen, ihr denkt manches Mal auch so. Gebt's ruhig zu. Help me. Ich habe versucht, mich rauszureden, mich rauszustehlen aus der Situation. Ich habe gesagt, ich habe ein Vertragshandy. Ich weiß nicht, wie das geht mit Prepaid und Eintippen. Hat sie mir nicht geglaubt. Help me! Die kriegst du nicht still. Habe mir also die Nummer angeguckt, sie das Handy in der Hand, ich diktiere. Ihr könnt es euch denken, eigentlich geht es relativ schnell, so eine Nummer einzutippen. Eigentlich. Man darf sich nur nicht vertippen. Gut, da haben wir also 2-3 Mal versucht, das reinzukriegen in das Handy, diese Nummernfolge, bis ich dann sagte, ich mache das. Dann habe ich also das eingetippt. Das Guthaben war wohl dann drauf. Die Frau konnte dann endlich wieder telefonieren. Und dann hat sie sich bei mir bedankt. In ganz gebrochenem Englisch. Und sie hat mir erklärt, wie froh sie ist, dass sie jetzt jemanden gefunden hat, der das für sie gemacht hat. Das ist zum ersten Mal, dass sie das hat machen müssen. Denn sie ist erst seit wenigen Tagen hier in der Stadt. Sie ist aus Syrien geflohen und weiß noch überhaupt nicht, wie sie hier zurechtkommen soll. Und könnt ihr euch vorstellen, wie man sich da plötzlich fühlt? So ganz, ganz klein. So ganz, ganz klein. Und du kannst gar nicht so einen großen Hut haben, den du über dich ziehen kannst, um dich zu verstecken. Und in dieser Situation ploppt so eine biblische Begebenheit auf. Wie ich vorhin sagte, da kommt dieses Wort Gottes mitten rein in dein Leben, wo du es gar nicht erwartest. Und ich sehe so eine Geschichte vor mir, die ich von Kindesbeinen an kennengelernt habe. Und ihr dürftet sie wahrscheinlich, allermeisten von euch, auch kennen. Die Geschichte von dem Blinden, der von Jesus geheilt wurde. Ihr kennt ihn unter dem Namen Bartimäus. Ich möchte diese Geschichte gerne mit euch jetzt an dieser Stelle noch lesen. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Die Knurrgeräusche aus eurem Bauch sind noch nicht so laut, dass sie mich hier stören würden. Ich lade euch ein, Markus aufzuschlagen, das Markus-Evangelium und dort Kapitel 10. Dort finden wir also diese Geschichte vom Evangelisten erzählt, Markus Kapitel 10, ab Vers 46. Und ich möchte diese Begebenheit, wie sie uns berichtet wird, gar nicht im Detail mit euch besprechen und durchgehen oder auch exegetisch auslegen. Ich möchte versuchen, so wesentliche Aspekte herauszulösen, die mir in dieser erlebten Situation auch wichtig wurden. Und vielleicht sind sie für euch auch wichtig. Es wurde ja vorhin im Gebet schon ausgedrückt, dass Gott uns etwas geben möchte, was uns für die nächste Woche Hilfe sein kann. Und vielleicht ist so ein Gedanke dabei, bei dem, was wir hier entdecken können. Markus Evangelium, Kapitel 10, ab Vers 46. Und sie kamen nach Jericho. Da möchte ich schon aufhören mit Lesen wieder. Mehr war es bisher gar nicht jetzt. Sie kamen nach Jericho. Wir lesen gleich weiter. Aber ich möchte erst noch ein paar Worte zu dieser Stadt Jericho sagen, damit wir verorten können, wo diese Begebenheit jetzt spielt. Jericho. Ich weiß nicht, war schon jemand von euch in Jericho? Einige wenige. Jericho. Jerusalem. Jericho liegt unten im Tal. Jerusalem oben auf dem Berg. 20, 25 Kilometer vielleicht voneinander entfernt. Und wenn es hier heißt, sie kamen nach Jericho, dann sind das Jesus und seine Jünger und seine Gefolgschaft, die nach Jericho kamen, um letzten Endes nach Jerusalem zu gehen. Eigentlich wollten sie ja nach Jerusalem, aber sie kamen nach Jericho. Sie kamen in Jericho vorbei, weil Jericho die letzte Tankstelle vor der Autobahn war, sozusagen. Ihr kennt ja diese Schilder, die stehen ab und an noch da. Letzte Tankstelle vor der Autobahn. Und so ist Jericho zu verstehen. Die letzte Möglichkeit, Proviant einzukaufen und sich so zu präparieren, dass man den Weg durch die Berge nach Jerusalem hoch überstehen konnte. Ich war mal in Portugal an der Atlantikküste und da war so ein Stand. Mich lässt das von heute früh mit Nürnberg nicht los, du wirst es merken gleich, das kommt mir jetzt so in den Sinn. Da war so ein Stand und da stand oben in ganz, ganz großen Lettern geschrieben, letzte Bratwurst vor Amerika. So ist Jericho. Letzte Möglichkeit, um sich zu stärken vor dem Weg, der nach Jerusalem führt. Und jetzt ist in Jerusalem Passa. Ein großes Fest, ein religiöses Fest. Und es ist nicht nur Jesus, es sind nicht nur seine Jünger. Es sind viele, viele, viele Menschen, die dorthin wollen. Und so dürft ihr euch Jericho jetzt vorstellen als eine Stadt voller Leute, voller Händler, die versuchten hier ihr Gut an die Leute ranzubringen und zu verkaufen. Und mitten hinein in diese trubelige und umtriebene Stadt Jericho kommt jetzt Jesus mit seinen Jüngern. Und im nächsten Satz hier in Vers 46 heißt es jetzt schon, und als er aus Jericho wegging. Anscheinend gibt es also nichts Interessantes zu berichten, was in Jericho geschah. Es interessiert den Evangelisten nicht, was sie eingekauft haben, wie lange sie dort waren. Er sagt nur, sie kommen rein und sie gehen auch wieder raus. Er, Jesus und seine Jünger und eine große Menge. Wir haben den großen Blick auf diese Stadt, auf die Händler, auf die Leute, auf die Pilger, die nach Jerusalem wollen. Und der Evangelist, der führt jetzt seine Kamera in dieser Erzählung so, dass er etwas herauszoomt. Gestern wurden ja auch viele Fotos gemacht. Und wenn du siehst, dass da jemand mit so einer großen Kamera ist, mit so einem dicken Objektiv, dann weißt du, der kann auch zoomen. Und du fühlst dich immer irgendwie beobachtet. Und der Evangelist, der zoomt jetzt auch so eine Person genau heraus. Als nämlich Jesus, die Jünger und die große Menge aus Jericho hinausgingen, so heißt es hier, da saß ein blinder Bettler am Wege. Bartimäus, der Sohn des Timäus. Und als er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, fing er an zu schreien und zu sagen, Jesus, du Sohn Davids, help me! Steht hier so nicht, hier steht, erbarme dich meiner. Aber das war für mich in dieser Situation genau dieser Ruf, wo diese Frau gerufen hat, help me. Und so ruft hier Bartimäus auch zu Jesus, help me, erbarme dich meiner, du Sohn Davids. Und viele fuhren ihn an, er solle stillschweigen. Er aber schrie noch viel mehr, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Wenn ich mir das anschaue, was hier durch Markus berichtet wird, dann geht es hier um diese eine Person, Bartimäus. Der Sohn des Timäus. Ein Niemand. Einer, der von der Gesellschaft nicht beachtet wurde. Der sitzt einfach am Wegesrand. Er ist blind, der kann nichts leisten, der kann nichts fürs Bruttosozialprodukt beitragen. Keine Leistung kann er erbringen. Der sitzt nur da und ist angewiesen auf die Almosen, die Menschen ihm geben. Und dieser Bartimäus wird jetzt herausgezoomt aus dieser Szenerie in Jericho. Bartimäus, der Sohn des Timäus. Ihr Lieben, Bartimäus ist eigentlich gar nicht sein richtiger Name. Wir nennen ihn Bartimäus, weil das hier so steht. Aber Bartimäus ist ein zusammengesetztes Wort, ein zusammengesetzter Name, Bartimäus. Und es heißt übersetzt nichts anderes als der Sohn des Timäus. Dieser Niemand am Wegesrand hat noch nicht mal wirklich einen eigenen Namen, er wird nur definiert darüber, wer sein Vater war. Da sitzt der Sohn des Timäus. Das war nur der Sohn des Timäus. Wir nennen ihn weiter Bartimäus, als solchen kennen wir ihn. Bartimäus, er schrie noch viel lauter, als versucht wurde, ihn zum Schweigen zu bringen. Es ist interessant, dass kurz zuvor im selben Kapitel eine ähnliche Situation geschildert wird. Da geht es um Eltern, da geht es um Mütter, die ihre Kinder zu Jesus bringen möchten, damit er sie segnet. Das ist in Kapitel 10, Markus Evangelium ab Vers 13. Und sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie anrühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Das sind dieselben Worte, die wir hier bei Bartimäus auch haben. Da haben die Jünger versucht, die Mütter und die Kinder von Jesus fernzuhalten. Und hier versuchen sie, diesen Bartimäus fernzuhalten. Ist es nicht grotesk? Jünger von Jesus, Nachfolger von Jesus, versuchen Menschen von Jesus fernzuhalten. Was läuft hier schief? Der Evangelist benutzt genau dieselben Worte, um dieses groteske Verhalten darzustellen. Und Bartimäus lässt sich da nicht kleinkriegen. Genauso wenig hat sich die Frau vom Discounter kleinkriegen lassen durch meine Art zu reagieren oder nicht zu reagieren. Sie schrie noch viel lauter, help me! Und Bartimäus macht es genauso. Er ruft noch viel lauter, erbarme dich meiner. Und jetzt ist da ein blinder Mensch am Wegesrand, der vielleicht noch nicht mal weiß, was der morgige Tag bringen wird. Und da ist Jesus. Und ich hätte jetzt erwartet, wenn ich diese Geschichte lese, diesen Bericht, dass Jesus ganz einfach hingeht und sagt, ach, du bist ja blind, du kannst ja gar nicht sehen. Spuckt in die Hände, nimmt ein bisschen Staub, rührt irgendeinen Brei zusammen, schmiert ihm auf die Augen und sagt, schau dir die Welt an, wie schön sie ist, alles gut. Hätte Jesus machen können. Hätte ich eigentlich erwartet, dass Jesus so vorgeht. Aber jetzt passiert das, was eigentlich unerwartet ist. Und jetzt heißt es hier, und Jesus blieb stehen. Und Jesus blieb stehen. Ich wollte nicht stehen bleiben für diese Frau. Ich wollte ganz schnell wieder meinen Weg gehen. Ich wollte mich nicht aufhalten lassen von einem Blinden am Wegesrand, wenn ich Jesus gewesen wäre. Denn eigentlich bin ich auf dem Weg nach Jerusalem, eigentlich bin ich auf dem Weg, die Welt zu retten. Wir meinen auch manches Mal, wir müssten die Welt retten. Noch 100.000 Mails checken. Es gibt sogar Lieder, die darüber gesungen werden. Wir meinen, die Welt retten zu müssen. Jesus war wirklich auf dem Weg, die Welt zu retten, aber Jesus bleibt stehen. Jesus bleibt stehen für diesen Mann ohne Namen. Jesus bleibt stehen für diesen Niemand, für diesen Nichts, der nichts leisten kann. Für den bleibt er stehen. Obwohl er eigentlich ein ganz anderes Ziel verfolgte. Eigentlich hätte er vielleicht schon längst in den Bergen sein wollen, um sein Ziel zu erreichen, Jerusalem. Aber Jesus blieb stehen. Lieben, ich habe mich gefragt, warum berichtet Markus das so genau? Ist doch eigentlich völlig irrelevant. Ist doch völlig egal, ob Jesus hier stehen bleibt oder ob Jesus den Blinden vielleicht sogar im Vorbeigehen heilt. Warum berichtet der Evangelist das, dass Jesus stehen blieb? Warum ist es ihm so wichtig? Ich habe eine Idee dazu, warum es so wichtig sein könnte. Ich möchte aber nicht behaupten, dass es die einzige und die einzig richtige Idee ist. Aber das ist meine Vorstellung. Wir befinden uns in Jericho. Auch das wird erwähnt. Eigentlich hätte es ja auch egal sein können, wo diese Geschichte spielt. Jericho, warum gerade Jericho? Und warum wird erwähnt, dass Jesus stehen blieb? Ihr müsstet so wissen, Jericho ist die Stadt, in der ganz viele Priester lebten, Leviten, Tempeldiener, all diejenigen, die oben am Berg in Jerusalem ihren Dienst taten, im Tempelbezirk. Die wohnten meistens in Jericho. Und man geht davon aus, dass dort in Jericho zwischen 20.000 und 40.000 Tempelbedienstete lebten. Das war nicht nur eine Handvoll. Tausende. Und man kann auch davon ausgehen, dass zu denen, die Jesus folgten, einige von diesen Tempelbediensteten, von diesen Priestern gehörten. Jesus war da, seine Jünger und eine große Menge. Denn was war denn das Ansinnen? Das Ansinnen war doch, Jesus fernzuhalten. Das war doch eigentlich der Gegner und der Feind, der diesen Tempeldienst ad absurdum führen wollte durch seinen Opfertod am Kreuz. Da braucht es diesen Tempel nicht mehr. Und man hat immer versucht, Jesus eine Falle zu stellen. Man hat immer versucht, rauszukriegen, sagt er vielleicht was Falsches? Können wir ihn im Strick draus drehen? Was sagt er überhaupt? Also muss da jemand da sein. Und jetzt bleibt Jesus stehen. Und es geht um die Stadt Jericho. Und es geht um die Stadt Jerusalem. Und wenn ihr Jericho und Jerusalem jetzt hört, fällt euch vielleicht eine andere Begebenheit ein, die auch zwischen diesen beiden Städten spielt. Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab. Und womit verbindet ihr diesen Weg? Mit dem barmherzigen Samariter. Da ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab. Also den umgekehrten Weg, den Jesus vorhatte, jetzt zu gehen. Und dieser Mensch wird überfallen unterwegs, er wird halb totgeschlagen und die ihn überfallen hatten, ließen ihn links liegen. Halb tot lag er da. Und wer ging dann an diesem verletzten Halbtoten vorbei? Das waren die, die kurz vorher im Gottesdienst waren, die aus dem Tempel kamen, die Feierabend hatten. Die gingen vorbei und sagten, oh ja, wechseln wir mal die Straßenseite. An dem verunreinigen wir uns nicht. Der Priester ging vorbei, der Levit ging vorbei, bis der Fremde, der Samariter kam. Der blieb stehen und hat geholfen. Und Jesus blieb auch stehen. Und wisst ihr, warum Jesus diese Begebenheit, dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter erzählt hat? Dieses Gleichnis ist eine Antwort Jesu auf eine ihm gestellte Frage. Es ist nämlich die Frage, die gestellt wurde, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erhalten? Und die erste Antwort lautete, liebe Gott und liebe deine Nächsten, jetzt mal in Kurzform. Und der Fragende hat nochmal einen Ausweg versucht zu finden und sagt, ja, wer ist denn nun mein Nächster? Ja, so spitzfindige Frage. Und auf diese Frage antwortet Jesus mit dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Wer ist denn mein Nächster? Das ist nämlich genau der, der am Wegesrand halb tot liegt, der selber nicht mehr in der Lage ist, was zu tun. Das ist der, der blind am Wegesrand sitzt, an dem tagtäglich genau diese Priester und Tempeldiener vorbeigingen, wie sie da im Gleichnis auch vorbeigingen an diesem halb tot geschlagenen Menschen. Was für eine Predigt von Jesus, indem er einfach nur stehen bleibt. Das, was im Gleichnis Theorie war, wird jetzt Praxis, gelebte Praxis. Jesus lebt vor, was er im Gleichnis erzählte. Jesus bleibt stehen. Und dieses Stehenbleiben von Jesus ist eine immense Anklage an die hohe Geistlichkeit. Eine gewaltige Predigt in diesen drei banalen Wörtern. Jesus blieb stehen. Jesus bleibt da stehen, wo wir unseren Weg gehen, wo wir Hindernisse, wo wir Menschen aus dem Weg räumen, weil sie uns vermeintlich im Weg stehen und uns hindern, an unser Ziel zu kommen, das in unseren Augen ach so wichtig erscheint. Da bleibt Jesus stehen. Jesus bleibt stehen, um dem Evangelium vom Reich Gottes Hände und Füße zu geben. Jesus bleibt stehen, um vielen Worten Taten folgen zu lassen. Deshalb bleibt Jesus stehen. Und eins darfst du wissen, wenn du diese Geschichte liest und hörst von diesem Bartimäus und von Jesus, Jesus bleibt nicht nur für Bartimäus stehen, Jesus bleibt für dich stehen. Jesus bleibt auch für dich stehen. Aber auf der anderen Seite sagt Jesus auch, bleib doch du auch mal stehen. Bleib du auch mal stehen. Für jemand, der es nötig hat. Der dir vielleicht im Weg steht und nur einen Kassenzettel entgegenstreckt und sagt, help me. Und manche sind noch nicht mal in der Lage, das auszudrücken und zu artikulieren. Die schreien um Hilfe ohne Worte. Und da ist es gar nicht so einfach, stehen zu bleiben, wenn man es nicht sieht. Um das Sehen und Nichtsehen geht es in dieser Geschichte ja auch. Aber diesen Gedanken möchte ich zeitwegen auch nicht mehr vertiefen. Was sind wir in der Lage zu sehen? Wo nehmen wir uns die Zeit, stehen zu bleiben? Es ist schön, wenn andere für einen stehen bleiben. Es ist aber auch schön, wenn man selbst für andere stehen bleiben darf. Wenn man das Wesentliche nicht aus den Augen verliert. Das Wesentliche, auch das hat Jesus an einer Stelle definiert. In einem anderen Evangelium bei Matthäus wird es so gesagt, das Wichtigste im Gesetz sei Recht und Barmherzigkeit und Glaube. Hier an dieser Stelle geht es um diese Barmherzigkeit, die Jesus walten lässt, indem er schlicht und ergreifend stehen bleibt. Ich wünsche euch, dass es euch gelingen möge. In der kommenden Woche, weiter wollen wir gar nicht blicken, in der kommenden Woche Situationen zu erkennen, Menschen zu erkennen, wo es sich lohnt, stehen zu bleiben. Manchmal muss man auch für sich selbst stehen bleiben. Ich wünsche euch offene Augen, das zu erkennen. Ich wünsche euch den Mut und auch die Zeit, die Ruhe und Geduld, stehen zu bleiben und es Jesus nachzumachen. Denn Jesus blieb stehen. Amen.